Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und ich habe heute wieder mal zwei Gäste. Und zwar ist es die Sonja Putz und der Bernd During von der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm der Tibet-Initiative Deutschland. Und um Tibet und um die Religion, um China und solche Dinge, da geht's heute. Mehr dazu natürlich gleich im Detail. Und zunächst mal herzlich willkommen, ihr zwei.
Herzlich willkommen.
Und ja, dann stellt euch doch erstmal vor und natürlich auch die Tibet-Initiative und eure Regionalgruppe.
Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns, dass wir wieder die Möglichkeit haben, in der Plattform unserem Verein präsentieren zu können. Also mein Name ist Sonja Putz, ich gehöre zur Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm der Tibet-Initiative Deutschland. Die Tibet-Initiative Deutschland hat sich 1989 gegründet und unsere Regionalgruppe 1995. Wir sind etwa 10 Aktive und unsere Hauptaufgabe ist die Information über die Politik in Tibet, Menschenrechtsverletzungen bekannt zu machen und eben für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter uns einzusetzen.
So, grüß Gott zusammen. Ich bin der Bernd During, auch von der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm. Und wir hören uns dann gleich wieder nach der Musik.
Ja, aber eine Frage habe ich noch vor der Musik. Manche wissen das nämlich nicht so genau. Es gibt ja Leute, die setzen den Kosovo in Gaza schreien, sage ich jetzt mal so ein bisschen witzig. Mhm. Wo ist denn eigentlich Tibet?
Ja, wenn man sich China vorstellt, nördlich von Nepal gelegen, sage ich jetzt mal. Nepal ist vielleicht manchen doch ein Begriff. Ja. Und wenn man so nach Norden rauf geht, dann ist also der Westen Tibets beginnt oberhalb Nepal. Also Nepal ist die Grenze zu Tibet. Leider sieht man es auf den meisten Atlanten mittlerweile nicht mehr extra ausgewiesen. Also man sieht dann meist bloß noch China.
Mhm. Aber ja, historisch gesehen, ich denke, wir kommen nachher drauf, ja. Aber es gehört schon, was heißt gehört, aber China hat es, glaube ich, schon in den 50er Jahren so annektiert, wie das so unschön heißt. Ja, okay, also der Bernd hat angekündigt, dass jetzt Musik kommt. Jetzt kommt auch Musik. Radio 4FM, die Plattform, bei uns zu Gast Sonja Putz und Bernd During von der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm der Tibet-Initiative Deutschland. Ja, dass die beiden heute da sind, das hat einen ganz besonderen Anlass. Nicht einfach, weil Donnerstag ist, sondern heute ist ein ganz bestimmtes Datum, Bernd.
Heute ist der 24. Geburtstag des Parama. Der heißt Gedün Tsöki Nima und ist zweithöchster geistlicher Würdenträger im tibetischen Buddhismus. Warum beschäftigt sich nun eine politische Organisation wie die Tibet-Initiative mit dem Geburtstag eines religiösen Würdenträgers? Dieser Mensch, Gedün Tsöki Nima, und seine Eltern wurden 1995 von Staats wegen entführt. Das widerspricht der Deklaration der Menschenrechte, die auch von China unterzeichnet wurde. Dort heißt es in Artikel 9, niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.
Ja, Sonja, wir haben gerade darüber geredet, dass der Gedün Tsöki Nyama, wenn ich es richtig ausspreche, der 11. Panchen Lama, verschwinden musste, sage ich jetzt mal. Warum eigentlich?
Ja, das ist, da müssen wir ein bisschen ausholen, um das Ganze wirklich zu verstehen. Müssen wir einen kurzen Ausflug in die buddhistische Lehre machen. In der buddhistischen Philosophie, auch im tibetischen Buddhismus, dem Vajrayana, geht man von der Wiedergeburt aus. Was heißt, dass der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt sich durch die Taten eines Menschen und das sich daraus ergebende Karma bedingt. Im tibetischen Buddhismus hat sich dann nochmal eine besondere Spezialität entwickelt, und zwar die, ich sag mal, die Tradition der bewussten Wiedergeburt, also was uns normalen Menschen wahrscheinlich vorenthalten sein wird, sich bewusst zu reinkarnieren, also sich den Ort und die Umstände aussuchen zu können, ist hochentwickelten spirituellen Personen möglich. Ne? Sowohl beim Panchen Lama als auch beim Dalai Lama geht man von einer bewussten Wiedergeburt aus.
Also, wenn ich jetzt mal unterbreche, dass die sich jeweils aussuchen, in welche Person sie sich jetzt da, also als welche Person sie jetzt wiedergeboren werden wollen. Also, dass sich jetzt der Vorgänger, oder wie ist das, der Vorgänger vom jetzigen Panchen Lama für den heutigen Panchen Lama entschieden hat? Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, ja. Genau, okay. Das ist das Problem an der Sache.
Ja, gut, ich wollte es nur mal genau wissen, nicht, dass ich da irgendwas missverstehe. Ja, okay.
Ja, und wie das eben traditionellerweise so ist, bedingen sich diese beiden Wiedergeburtsanerkennungen. Und zwar der Panchen Lama erkennt den Dalai Lama an und der Dalai Lama den Panchen Lama.
Ne? Also so ein Kreislauf.
Ja, genau. Und es ist traditionell so, dass nach dem Tod eines der beiden, also Panchen Lama und Dalai Lama, eine Suchkommission beauftragt wird, die forscht dann nach den vorausgesagten Merkmalen, also Ort, Umstände, Erscheinungen. Da wird dann praktisch nach dieser Wiedergeburt gesucht. Und auch im Fall von Panchen Lama war das so. Also es wurde von der chinesischen Regierung eine Suchkommission beauftragt, die Reinkarnation des verstorbenen Vorgängers ausfindig machen sollte.
Von der chinesischen nicht? Ne?
Von der chinesischen? Ja, und das wirst du gleich verstehen.
Hört sich komisch an.
Ja. Und zwar folgendermaßen: Also der Gedön Chekinima, der am 25. April, also heute, vor 24 Jahren in Nanchu, Tibet, geboren wurde, wurde von der geistlichen Suchkommission als Reinkarnation des vorher verstorbenen 10. Panchen Lama anerkannt. Der Dalai Lama, das geistige Oberhaupt der Tibeter, bestätigte diese Entscheidung. Er sagte also, das ist der Richtige, das ist der 11. Panchen Lama. Einen Monat danach, nachdem das bekannt gegeben wurde, dass somit der 11. Panchen Lama gefunden und anerkannt ist, verschwand der 6-Jährige mitsamt seiner Familie. Spurlos. Zwei Jahre später, auf internationale Nachfragen, gab die chinesische Regierung dann zu, dass sie den Jungen und seine Eltern festhalten, um sie vor tibetischen Separatisten zu schützen. Und Schuld an der Maßnahme sei einzig und allein die Dalai-Clique, die versuche, das Mutterland zu spalten. Das ist ein Begriff, den muss man noch mal kurz erklären. Der kommt immer dann, wenn es für die Chinesen unangenehm wird, seien das jetzt Selbstverbrennungen, da ist auch die Dalai-Clique schuld. Das heißt, es ist wird die Regierung im Exil bezeichnet, allen voran natürlich der Dalai Lama und alle westlichen Unterstützer. Und auch Unterstützer des Dalai Lama. Das ist die Dalai-Clique.
Zu der ihr jetzt auch gehört.
Zu der wir auch gehören.
Ah, ja, okay.
Wir fühlen uns geehrt.
Ja.
Der Gedön Chekinima war mit seinen 6 Jahren also einer der jüngsten politischen Gefangenen jemals. Seither, wann immer Nachfragen kommen, gibt es nur immer diese eine stereotype Antwort, er führe ein normales Leben und wolle nicht gestört werden. Im Jahr 2005 startete die Tibet-Initiative eine Aktion. Und zwar haben wir über 1000 Suchanträge gesammelt, die wir dann dem Roten Kreuz übergeben haben, mit der Bitte, dass er eben auf die Liste der vermissten Personen gesetzt werden sollte. Also, dass ein offizieller Suchantrag praktisch gestellt wurde von über 1000 Menschen. Das Rote Kreuz hat das abgelehnt mit der Begründung, dieser Antrag müsse von einem Verwandten gestellt werden. verwandt sind wir leider nicht mit dem Panchen Lama. Ja. Und so sind wir in der Sache noch nicht weitergekommen. Mhm. Es ist so, dass das bestimmt jetzt einigen wirklich seltsam vorkommt, wieso sich ein atheistischer, religionsfeindlicher Staatsapparat derart massiv und aggressiv in die religiösen Belange der Tibeter einmischt. Also diese gegenseitige Anerkennung, warum mischen die sich da ein? Also das wirft ja schon nochmal Fragen auf.
Ich muss jetzt aber trotzdem nochmal auf das andere zurückkommen. Das geht mir jetzt doch im Kopf rum. Die chinesische Regierung hat eine Suchkommission. Ich meine, die nach dem Panchen Lama suchen doch eigentlich, also so in meinem etwas naiven Verständnis, Leute, also ich sage jetzt mal religiöse Leute, Mönche oder sonst was. Also, ja, kommen wir noch drauf.
Da kommen wir noch drauf.
So, ja, okay, aber manchmal, da liegen mir einfach Fragen so auf der Zunge, da denke ich, ja, also muss ich jetzt schon mal nachfragen, aber der Bernd hat mir gerade signalisiert, das ist jetzt nicht vergessen, diese Frage, sondern die wird nachher noch separat behandelt. Okay, Sonja, jetzt habe ich dich unterbrochen, also ja, jetzt machen wir.
Ja, das ist in der Tat dubios, ne? Zeigt aber, wie Religion in China instrumentalisiert wird. Ne? Die chinesischen Machthaber wissen sehr genau, dass sie den tibetischen Buddhismus nicht ausrotten können. Ne? Dazu halten die Tibeter, sage ich jetzt mal, schon zu lange durch. Ne? Mhm. Und mittlerweile sind sie dazu übergegangen, ihn zu instrumentalisieren. Ne? Ja, das zeigt sich ja auf ganz anderen Gebieten, dass zum Beispiel Klöster wieder errichtet werden, die zerstört wurden in der Kulturrevolution, dass Mönche wieder zugelassen werden zur Ausbildung. Und nach außen hin schaut es durchaus für einen Menschen, der da keine Vorkenntnisse hat und als Tourist da hinkommt, vielleicht so aus, als ob da wieder Religionsfreiheit herrschen würde. Dem ist aber ganz und gar nicht so. Ne? Das wird unterwandert von Spionen, also von Erziehungsmaßnahmen in den Klöstern, Schulungen. Ja. Also von Freiheit kann keine Rede sein.
Also ein staatskonformer Buddhismus, wenn man so überhaupt in dem Sinne.
Ja, auch nicht. Nein, auch weil nicht. Der Widerstand kommt immer wieder aus den Klöstern. Sie schaffen es nicht. Es ist wirklich so zu unterwandern, dass sie das nutzen könnten. Es wird halt nach außen hin jetzt, man hat ja auch gemerkt, dass dieser tibetische Buddhismus, der ja auch im Westen sehr weit verbreitet ist mittlerweile, ein Zugpferd ist für Touristen. Ne? Man kann ja Geld damit verdienen.
Ja, das wollte ich gerade mal anmerken.
Ja, natürlich. Und diese Klöster werden aufgehübscht, sage ich jetzt mal. Ne? Und da kann man durchaus an Klosterrundfahrten machen und man sieht dann von außen ein lebendiges Klosterleben. Also es sieht alles ganz prima aus. Die werden wirklich im tibetisch-traditionellen Stil wieder errichtet und sieht alles ganz gut aus. Ne? Innen sieht es leider nicht so gut aus. Möchte ich jetzt ganz kurz einflechten, weil das auch dazu passt. Mittlerweile in den letzten 2 Jahren haben sich 117 Menschen selbst verbrannt in Tibet. Gestern wieder 2 Mönche aus dem Kloster Kirti, wo immer wieder Aufstände sich formieren. Und wenn jemand wirklich meint, es wäre alles in Ordnung, ich glaube nicht, dass die Mönche sich verbrennen würden. Es ist die absolute Verzweiflung, die wissen nicht mehr, wie sie der Öffentlichkeit klar machen sollen, wie es wirklich ausschaut in Tibet.
Jetzt muss ich aber mal so ganz allgemein nachfragen. Das hat jetzt nicht allein mit dem tibetischen Buddhismus zu tun, sondern mich hat es immer schon ziemlich irritiert, diese Selbstverbrennung. Ich muss es jetzt wirklich sagen, irritiert. Ja. Weil ich kann mich erinnern, auch in meiner Jugend, da war ja der Vietnamkrieg ein ziemlich virulentes Thema und auch da haben sich buddhistische Mönche verbrannt. Man hat es ja auch in Birma, Myanmar, wie man es immer nennen will, immer wieder mitgekriegt. Warum eigentlich Selbstverbrennung? Das ist doch also eine grausame Geschichte.
Ja, ich denke, das ist das Schlimmste, was man überhaupt machen kann. Also es ist eigentlich unvorstellbar. Ja. Gell? Es ist, wie es anfing, wir waren entsetzt. Es gab auch wirklich überall Diskussionen darüber, ob man das überhaupt gutheißen kann, dass Tibeter sich jetzt da selbst verbrennen und eben opfern. Aber was war? Die Medien waren auf einmal wieder da. Es wurde berichtet darüber. Ja, im Weltspiegel, im... Das ist einer der Gründe. Es ist eine Möglichkeit, um überhaupt wieder wahrgenommen zu werden. Das Land wurde ja noch die Aufstände wieder ziemlich abgeriegelt. Es gab keinerlei Möglichkeit mehr. Na, Journalisten haben Einreiseverbot gehabt. Es gab...
Es gibt es auch heute noch
gibt's,
nicht.
Ja, genau.
Es ist immer noch abgeriegelt.
Und... Ja, und das zieht Kreise, die nicht mehr, das ist nicht mehr zu stoppen. Ja, es wird natürlich wieder an Dalai Lama angelastet, er hätte das initiiert. Ja. Er würde das gut heißen, er heißt es in keiner Weise gut. Er sagt immer wieder, sie sollen sich nicht opfern, das menschliche Leben wäre zu wertvoll, sie sollen sich nicht opfern. Ja. Ja. Aber es sind hauptsächlich Mönche, junge Mönche wohlgemerkt, die also... viele Jahrzehnte jetzt nach der Invasion geboren wurden, die also nicht mehr im alten Tibet aufgewachsen sind, und Nomaden, die ja auch, da haben wir ja das letzte Mal auch drüber gesprochen, in der letzten Plattform, keine Zukunft mehr haben, die keine Zukunft mehr sehen für ihr traditionelles Leben.
Also der Dalai Lama ist gegen diese Selbstverbrennung, weil, wie gesagt, deswegen hat mich das Ganze ja so irritiert, weil das für mich mit dem Buddhismus irgendwie nicht so richtig zusammenpasst, sage ich jetzt mal. Sage ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig in der Beziehung. Weiß nicht, ob das nachher noch eine Rolle spielt. Falls nicht, dann möchte ich jetzt noch eine Frage stellen. Wir haben jetzt immer von den geistlichen Würdenträgern, den Dalai Lama, dem Panchen Lama geredet. Welche Funktion haben die? In welcher Beziehung stehen die zueinander? Also abgesehen davon, ihr habt ja schon gesagt, dass sie sich gegenseitig so wechselseitig anerkennen. Aber sie haben dann auch sicher irgendeine, ja, sage ich jetzt mal, viel wichtigere Funktion. Ist das so was, der Dalai Lama wie der Papst für die Katholiken? Oder wie soll ich das sehen?
Nein, eigentlich einen Papst gibt es nicht. Der Dalai Lama ist aber dennoch der geistliche Führer der Tibeter und war auch lange Zeit der politische Führer der Tibeter. Das wurde erst vor 2 Jahren ungefähr geändert, als der Dalai Lama seine politischen Ämter aufgab und das alles der tibetischen Exilregierung übertragen hat, die jetzt nach dem Muster demokratischer Staaten also ein Kabinett hat, einen Ministerpräsidenten. Und der Panchen Lama war von jeher nur ein religiöser Würdenträger, hat also keine offizielle Aufgabe in der Politik gehabt, hat aber sicher immer auch einen bestimmten Einfluss ausgeübt.
Sind es sowas wie Lehrer?
Ursprünglich hat ein Dalai Lama seinen verstorbenen Lehrer als ersten Panchen Lama eingesetzt. Das war so 1600, also im 17. Jahrhundert. Und nach tibetischer Tradition kann man dann gleich eine rückwirkende Reinkarnationskette bilden. Somit war also zum fünften Dalai Lama gab es dann, glaube ich, den vierten Panchen Lama in der Geschichte.
Ja, logisch.
So ist es also.
Okay, jetzt schaue ich gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ich denke, jetzt wird es mal wieder Zeit für Musik. Ja? Sonja nickt und der Bernd auch. Radio Free FM, die Plattform. Bei uns zu Gast die Regionalgruppe Ulm, Neu-Ulm der Tibet-Initiative Deutschland. Und im Studio sind Sonja Putz und Bernd During. Und der Anlass der heutigen Sendung ist der 24. Geburtstag des 11. Panchen Lama Gedun Chöki Nyama, wenn ich das richtig ausspreche. Ich kann das immer nicht so richtig, aber der vom Dalai Lama als 6-Jähriger anerkannt wurde und dann ja, mitsamt seiner Familie verschwunden ist. Sonja, du hast vorher erzählt, dass sich da eine chinesische Suchkommission gebildet hat, um den zu suchen. Was ist denn eigentlich der Hintergrund, dass sich die chinesische Regierung in so etwas einmischt? Oder Bernd?
Ja, ja, die chinesische Einmischung, dahinter steckt eiskalte Machtpolitik und sonst nichts. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen noch in die religiöse Tradition Tibets eintauchen. Wir hatten vorhin schon gesagt, der Panchen Lama ist nach dem Dalai Lama die zweithöchste spirituelle Autorität. Und er ist ein Tulku, ein Körper der Verwandlung, eine sogenannte bewusste Wiedergeburt. Dabei wird der Dalai Lama als wiedergeborener Buddha des Mitgefühls, Avalokiteshvara, betrachtet. Und der Panchen Lama gilt als wiedergeborener Buddha des Lichts, Amitabha. Wir haben vorhin schon gesagt, er hat keine offiziell politischen Aufgaben, aber durchaus Einfluss. Und das Verhältnis der beiden zueinander wird mit Vater-Sohn oder Sonne-Mond umschrieben, wobei der Dalai Lama die religiös höhere Position einnimmt. Der Panchen Lama ist jedoch ein unentbehrliches Glied in der Kette, die zur Anerkennung des reinkarnierten Dalai Lama führt. Das heißt, wenn der Panchen Lama verschwindet, dann kann ein Strohmann eingesetzt werden, der den nächsten Dalai Lama anerkennt. Und genau das ist jetzt passiert. Das gibt China die Möglichkeit, durch Eingriff in die Reinkarnationsreihe auch auf religiösem Gebiet seine Autoritätsansprüche in Tibet durchzusetzen.
Strohmann, das heißt, wenn der jetzt verschwindet, wer setzt denn dann diesen Strohmann ein? Ich meine, wie funktioniert das? Ich begreife das gerade wieder mal nicht. Sorry.
Genau an dem Punkt machen wir jetzt weiter. Und zwar war das ja so, also die Suchkommission wurde ausgeschickt und der Abt des Stammklosters, des Panchen Lama, das ist Tashilumpo, heißt dieses Kloster, der Abt heißt Chatrel Rinpoche, hieß, war also befugt, jetzt die Reinkarnation zu suchen. Ne? Die zogen los und haben nach bestimmten Auswahlkriterien wirklich den Jungen gefunden, eben diesen Gedun Chökenima, dessen 24. Geburtstag wir heute feiern. Und er hat aber von den chinesischen Machthabern strengste Geheimhaltung auferlegt bekommen. Also kein Wort an die Exilregierung über das Ergebnis der Suchkommission. Der Chatrel Rinpoche hat sich aber nicht an die chinesischen Auflagen gehalten, weil er ein Abt alter Schule war und hat die Liste der möglichen Kandidaten ins Exil schmuggeln lassen, um die dem Dalai Lama zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ne? Weil für ihn immer noch galt, der Dalai Lama hat das letzte Wort. Er muss den Panchen Lama anerkennen. Die chinesischen Machthaber haben das überhaupt nicht so gesehen. Sie wollten das letzte Wort haben, wer der nächste Panchen Lama wird. Also es ging folgendermaßen weiter. Der Dalai Lama hat aus dieser Liste eben den Gedun Chökenima anerkannt als Reinkarnation des 10. Panchen Lama, eben den 11. Panchen Lama, ohne Peking davon in Kenntnis zu setzen. Weil er den Anspruch hat, seit Hunderten von Jahren, er erkennt den Panchen Lama. Das wurde dann sehr schnell bekannt in China und infolgedessen wählte die chinesische Regierung am 29. November 1995 einen eigenen Panchen Lama. Für sie war das indiskutabel, den Kandidaten, den der Dalai Lama anerkannt hat, auch anzuerkennen. Sie haben gesagt, wir suchen einen neuen Panchen Lama.
Jetzt wird ein Schuh draus. Das heißt, die haben, damit ich das jetzt auch für die Zuhörer ein bisschen zusammenfasse, die haben den jetzt also verschwinden lassen, dass keiner da ist. Ja, und wenn keiner da ist, braucht man einen anderen. Und diesen anderen hat die chinesische Regierung selber Und da geht es jetzt darum, erkennt der den nächsten Dalai Lama an, und wahrscheinlich wird er nur einen anerkennen, dem die chinesische Führung wohlgesonnen ist. Sehe ich das jetzt so in meiner Naivität so richtig?
Ist die chinesische Regierung auf jeden Fall ausgegangen von dieser Idee. Hm? Also sie haben dann ganz rasch in einem sogenannten Losverfahren, also das ist früher durchaus auch schon mal verwendet worden, das ist die sogenannte goldene Urne, da werden dann die Zettel der Kandidaten reingeschmissen, einer wird gezogen. Und das war dann überraschenderweise ein Junge, dessen Eltern Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas sind. Der Junge heißt Gyaltsen Norbu, der lebt in Peking und wird jetzt seitdem im Geiste der Partei erzogen. Es ist aber auch davon auszugehen, dass er in spiritueller Hinsicht auf seine Rolle als Panchen Lama vorbereitet wird, weil er soll ja den Panchen Lama repräsentieren. Das heißt, er muss sich zumindest mit Ritualen, Texten und buddhistischer Philosophie auskennen, weil sonst ist er gleich unglaubwürdig. Also der wird so aufgebaut jetzt als Panchen Lama. Ne?
Man hat jetzt also im Moment zwei Panchen Lamas.
So ist es.
Einer, der anerkannt ist vom Dalai Lama, und einer, der anerkannt ist von der chinesischen Regierung. So Mittelalter-Papst und Gegenpapst.
Genau, so ist es.
Wenn ich schon wieder mit dem Papst anfange, sorry.
Es ist dann umgehend, nachdem das alles, wie gesagt, im Mai ist der erste Panchen Lama verschwunden, im Juni 1995 wurde dann der Leiter der Suchkommission, der ja Staatsgeheimnisse verraten hat, verhaftet. Und 2 Jahre später ist er wegen Weitergabe von Staatsgeheimnissen und Zusammenarbeit mit der Exilregierung zu 6 Jahren Haft und 3 Jahren Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt worden. Dabei ist es aber nicht geblieben. Auch nach Verbüßung der Gefängnisstrafe wurde dieser Chatrel festgehalten und galt dann seit 2002 als verschollen. Die erste Nachricht, die man von dem wieder bekommen hat, war im November 2011, nämlich, dass er überraschend gestorben ist. Es gibt verschiedene Quellen, unter anderem die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, die sagen, dass der vergiftet wurde. Der wurde jetzt endgültig aus dem Weg geräumt. Der zweite Mann aus dieser Suchkommission, der Generalsekretär von diesem Chatrel Rinpoche war, saß 5 Jahre im Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Und auch er starb im November 2011 an den Folgen der medizinischen Unterversorgung während der Haft- und Arrestzeit. Der wurde einfach nicht behandelt und ist jetzt auch verschieden, was bestimmt im Sinne der Verursacher war, weil es gibt jetzt dann immer weniger Zeugen, die das dann vielleicht doch irgendwann klarstellen könnten, wie das wirklich war. Also so ist die Situation jetzt. Der erste Panchen Lama verschwunden, der zweite ist ja mittlerweile auch, der ist genauso alt wie der Gedün, ein 24-jähriger junger Mann, der jetzt den Panchen Lama repräsentieren sollte. Und jetzt wird es wiederum interessant, weil jetzt kommen wir zu dem, ist jetzt der chinesische Plan aufgegangen oder nicht?
Tja, wenn ich das jetzt mal so kurz zusammenfasse, dann ist es so, der Panchen Lama, der vom Dalai Lama anerkannt wurde, der ist verschwunden. Und der Panchen Lama, der von der chinesischen Regierung anerkannt wurde, ja, der lebt in Peking, wurde ja im Sinne der Kommunistischen Partei und aber auch spirituell erzogen. Ja, Bernd, ist der Plan der chinesischen Regierung aufgegangen?
Das ist zu bezweifeln. Gläubige Tibeter lehnen die Wahl Gyaltsen Norbus ab und wollen ihn nicht als 11. Panchen Lama anerkennen. Das wurde deutlich, als er im Jahre 2004, war er mithin 15 Jahre alt, ein Kloster nahe Kumbum im Nordosten Tibets besucht hat. Das war eigentlich sein erster großer Auftritt. Und die Mönche und Laien in der Umgebung waren aufgefordert, von den Behörden aufgefordert worden, dort zu erscheinen, um seinen Segen zu empfangen. Mhm. Und dem hat niemand Folge geleistet. Im Gegenteil, es gab Gerüchte über geplante Protestaktionen. Daraufhin steckten die Behörden Soldaten und Polizisten in Mönchsroben, damit die das Empfangskomitee für Gyaltsen Nobu bilden sollten. Das ist dem aber nicht verborgen geblieben. Es ist ihm aufgefallen, dass die verkleideten Sicherheitskräfte in keiner Weise mit den religiösen Ritualen vertraut waren. Und als er dann anschließend die Wahrheit über den staatlich inszenierten Aufzug erfahren hat, dann soll er nach Informationen der exiltibetischen Zeitschrift Tibet Times Newspaper sehr erschüttert gewesen sein. Und die gleiche Zeitung schreibt, dass er unmittelbar danach die Mutter des verstorbenen 10. Panchen Lama Sonam Dölma getroffen hätte und die hätte ihm dargelegt, warum er in der Bevölkerung so unpopulär sei und hätte ihn gefragt, ob er sich als Inkarnation ihres verstorbenen Sohnes betrachte. Und dies soll Gyaltsen Nobu spontan verneint haben. Darauf sind die Chinesen natürlich etwas panisch und empört geworden und wollen die öffentlichen Auftritte des von ihnen bestimmten Panchen Lama weiter einschränken und kontrollieren. Und der Mutter des 10. Panchen Lama wurden alle Titel aberkannt, die man ihr im Laufe der Jahre verliehen hatte. Diese ist dann im Juni 2012, also letztes Jahr, 97-jährig verstorben. Um den Gyaltsen Nobu, den von China bestimmten 11. Panchen Lama, ist es also in der Tat sehr ruhig. Wenn das alles gut liefe, dann wäre er schon lange im Ausland als Symbol der Religionsfreiheit in Tibet hochstilisiert worden. Das ist nicht der Fall. Ob er nun auch ein Gefangener ist, wie Gedyun Chögyi Nima, der vom Dalai Lama und den Tibetern anerkannte 11. Panchen Lama. Wir gehen davon aus, dass auch der chinesisch gewählte Gyaltsen Nobu eingeschränkt in seiner Rede-, Gedanken- und Reisefreiheit ist. Jetzt sind beide mittlerweile 24 Jahre alt und damit auch nach chinesischem Recht seit dem 18. Lebensjahr, also schon lange erwachsen und somit berechtigt, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist offensichtlich für keinen der beiden der Fall. Wir ziehen daraus das Fazit, wenn der chinesische Staat als verantwortungsbewusste und zivilisierte Weltmacht angesehen werden möchte, dann sollte er zumindest seine eigenen Gesetze und die von ihm mit unterzeichnete UN-Menschenrechtscharta respektieren.
Also der, ich nenne ihn jetzt mal der chinesische Panchen Lama, ja. Der hat also das Spiel nicht mitgemacht.
So
also
nicht, so nicht, sieht's
nicht,
aus.
Nicht das gemacht, was nicht, man erwartet.
Ja, er macht das nicht so mit, wie es also, angedacht
ja,
war.
Ist sich also auch vereiert vorgekommen, als da dann keine Mönche waren, sondern Soldaten oder Polizisten in Mönchsroben. Das hat ihm dann auch nicht gepasst.
Ja.
Ja, wie ist denn überhaupt so die Situation der Menschenrechte in China? Du hast es ja gerade so allgemein angesprochen. Nur mal so ganz kurz, ich will das jetzt nicht vertiefen, aber es sieht ja, glaube ich, nicht so gut aus auf der.
Es sieht überhaupt nicht gut aus. Und wir haben das in einer früheren Plattformsendung schon mal gesagt. Unser Begriff von Menschenrechten ist anders als der in China. In China legt man das Schwergewicht darauf, dass es der Bevölkerung materiell gut geht. Und alles, was auf dieses Ziel hinläuft, ist gut und entspricht den Menschenrechten, weil es eben den Menschen zu essen, sage ich jetzt mal ganz primitiv, gibt. Ja. Während die westliche Welt oder international Menschenrechte, ja, Freiheit, Gerechtigkeit, Unverletzlichkeit und so weiter, sich auf die Fahnen geschrieben haben.
Ja, was macht eigentlich unsere liebe Regierung und unsere Wirtschaftsvertreter? Die gehen immer nach China, da macht man immer freundliche Gesichter. Was tun die für Tibet?
Regierungsangehörige sagen durchaus bei ihren Besuchen etwas. Das war also sowohl die Bundeskanzlerin Merkel als auch der Außenminister Westerwelle. Sie werden auch von der Tibet-Initiative Deutschland immer wieder gestupft. Mhm. Ja. Es gibt auch einen Abgeordnetenzirkel, einen Tibet-Kreis im Bundestag, der sich mit solchen Fragen beschäftigt. Also da ist etwas. Aber im Großen und Ganzen kann nicht sehr viel geschehen. Jedes Mal, wenn irgend so etwas, so eine Forderung an China herangetragen wird, dann heißt es, ihr mischt euch in unsere Angelegenheiten ein. Mhm. Ja. Das ist also zum Beispiel passiert am 10. März, eine öffentliche Veranstaltung in Stuttgart auf dem Schlossplatz, eine Rede, Tibet-Fahnen. Wir sind hier durch Ulm und Neu-Ulm gelaufen. In Stuttgart war das Ganze natürlich größer. Kam ein Anruf vom chinesischen Konsulat, was mischt ihr euch in unsere Angelegenheiten ein? Ja, gleich ins Rathaus durchtelefoniert. Ja.
Ja, da sind wir jetzt ja schon bei Aktionen, natürlich auch Aktionen zu dem heutigen Tag. Sonja, was kann man denn da machen, wenn man sagt, okay, man kann das nicht einfach so hinnehmen, man muss irgendwie doch was tun, was geht?
Also ganz gezielt heute gibt es eine Aktion von der Tibet-Initiative und zwar, wenn ihr uns jetzt hört, zückt gleich euer Handy. Die Nummer ist 030 27 88 596. Und dann seid ihr bei der Presseabteilung der chinesischen Botschaft und dann fragt bitte, wo ist der Panchen Lama? Es geht darum, immer wieder zu nerven und denen immer wieder klar zu machen, dass wir ihn nicht vergessen, dass wir immer wieder danach nachfragen werden. Und nicht nur an seinem Geburtstag, aber der eben heute ist. Das ist eine Aktion für heute. Ich sage nochmal die Nummer 030 27 88 596. Damit wäre wirklich ein Statement gesetzt, wenn möglichst viele Menschen dort anrufen würden, dass klar wird, auch die Bevölkerung hat den Panchen Lama nicht vergessen.
Sonja, sag es nochmal ganz kurz, wenn sich jemand im Internet, in Facebook oder sonst wo über euch informieren will, das geht natürlich auch heutzutage.
Ja, und zwar sehr gut. Also da sind wir gut aufgestellt. Erst einmal die Tibet-Initiative insgesamt. Das ist www.tibet-initiative.de, wo wirklich ein Überblick über alle Aktionen, alle Infoblätter, alle Informationen, die ihr überhaupt haben wollt über Tibet, könnt ihr über diese Seite bekommen. Wir haben hier für die Regionalgruppe eine eigene Seite, die heißt www.tibet-ulm.de. Und seit neuestem sind wir auch bei Facebook vertreten, über facebook.com, Tibet-Initiative Ulm. Könnt ihr einmal unsere aktuellsten Aktionen mitverfolgen und Bilder werden dann immer nachträglich eingestellt. Ja, vielleicht noch unsere nächste Aktion, die wir machen werden, wenn ihr interessiert seid. Wir machen am 5. Juli hinter der Glaspyramide, hinter der Bibliothek, eine Aktion zum Geburtstag des Dalai Lama und zwar in Zusammenarbeit mit dem Westentaschentheater machen wir das. Ja. Mhm. Und alle sind herzlich willkommen mal zu uns, bei uns vorbei zum Schauen. Also wir sind kein geschlossener Verein, wir freuen uns über jeden, der Interesse hat an unserer Arbeit oder sich auch informieren will. Wir treffen uns jeden zweiten Montag im Monat um 19 Uhr im Herrenkeller. Unser nächstes Treffen wäre also am 13. Mai. Und wie gesagt, alle sind herzlich willkommen, mal bei uns vorbeizuschauen.
Ja, Sonja, jetzt sind wir wirklich schon leider am Ende. Man könnte jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Stunde über euch, über die Tibet-Initiative, über den Dalai Lama, den Panchen Lama, chinesische Regierung, Aktionen reden. Aber tja, dann wünsche ich euch an dieser Stelle viel Erfolg für die weitere Arbeit. Und von hier aus natürlich auch dem 11. Panchen Lama, dass vielleicht doch irgendwann ja, seines Amtes walten kann, sagen wir es doch mal so. Man darf ja die Hoffnung nicht aufgeben.
Ja, das wünschen wir uns, ja.
Ja, das war die Plattform. Bei uns zu Gast Sonja Putz und Bernd During von der Regionalgruppe Ulm-Neu-Ulm der Tibet-Initiative Deutschland. Und mein Name ist Rudi Arnold.